Genicom, come on.
I love you so.
Dein Lippenstift ist verwischt.
Das ist halt irgendwie sehr, sehr plump.
Es ist schon ziemlich visionär.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boys of Summer,
dem 80er Podcast.
Mein Name ist Alex Klug.
Und ich bin Eckart Maronde.
Und wir sprechen über Musik, Musik der 80er.
Und in der heutigen Folge sprechen wir über 5 Lieblingsalben von meinem lieben Kollegen Alex. Alex, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ganz viele kunterbunte Platten. Ich weiß nicht, sind sie kunterbunt? Also wir haben eine Platte, die ist vorne drauf gelb, die nächste ist so schwarz mit ein paar Neontönen. Schön. Die nächste ist so...
Neon ist so sehr 80er.
Aber nur leicht, also das Schwarz dominiert schon. Auf der nächsten dominiert das Grau, dann das eindeutig das Rot auf der nächsten. Und auf der letzten ist es so, ja, gelb mit so herbstlichen Rot-Braun-Tönen.
Ich habe also schon eine Ahnung, was das sein könnte. Ich
fände es auch super, wenn die Leute uns jetzt schon mal schreiben könnten, was sie gleich erwarten, damit wir hoffentlich alle Erwartungen enttäuschen.
Schreibt es unten in die Kommentare. Ach nein, das geht hier ja gar nicht.
Richtig, richtig. Ach, wir sind ja gar nicht live.
Alex, was hast du denn, hast du die irgendwie gerankt oder sind das jetzt einfach nur 5 Alben, wo du sagst, so, ja, ist völlig egal, die 5, die finde ich einfach geil, oder hast du da jetzt auch noch so ein Ranking eingebaut?
Ich habe sie jetzt mal gerankt, muss aber sagen, es ist schon ein, also so Platz 1 ist ziemlich klar, ansonsten ist es, ja, so ein bisschen mehr aus der Hüfte raus. Also wenn ich sonst jetzt in der heutigen Zeit so eine Jahresendliste mache oder jetzt neulich auch erst die besten Alben des Jahrzehnts, ne, dann der 2010er Jahre oder so, dann ist das schon, dann sitze ich da schon mal eine Stunde dran oder irgendwie so und benutze so verschiedene Choicing-Tools oder so. Ganz so viel
Was sind denn Choicing-Tools? Wie funktioniert das?
Das choicing.de, das ist super, das habe ich die Tage erst wieder verwendet.
Was macht man da?
Du gibst einfach die Alben, Begriffe, was auch immer ein, ja, und dann wird dir quasi so als A-B-Test, wird halt jedes Einzelne irgendwie gefragt. So, dann
okay, gefragt, das heißt, man lässt sie gegeneinander antreten und dann bleibt eins übrig, oder was?
Genau, du beantwortest immer nur eine Frage irgendwie. Findest du A oder okay. B besser? Findest du B oder C besser? Findest du A oder C besser? Und kriegst am Ende deine Liste irgendwie so.
Okay.
Hinterher muss man zwar immer noch was anpassen irgendwie, aber eigentlich ist es natürlich die ehrlichste Methode, muss man ehrlich sagen. Ja.
Okay, Alex, was hat denn das Choicing-Tool bei Platz 5 rausgebracht?
Ich habe es ja hierfür nicht verwendet, aber das Choicing-Tool in meinem Kopf hat
etwas Gelbes hervorgebracht, hast du gesagt.
Etwas Gelbes, genau. Was hat hervorgebracht das Album Computerwelt von Kraftwerk.
Schön. Genau. Von wann irgendwie ist das Album?
Von 1981. Es ist das erste Kraftwerk-Album der 80er und auch nur eines von zweien, nachdem sie in den 70ern doch noch sehr fleißig waren.
Welches Album kam danach noch?
Dann kam 1986, korrigiere mich, wenn falsch, du nix, Electric Café, was mittlerweile unter dem Titel Technopop vermarktet wird.
Schön, schön. Und wir sind jetzt bei Computerwelt. Gut, ich meine, wir leben natürlich in der Computerwelt. Warum ist das deiner Meinung nach ein Album, was, ja, ein Album aus den 80er Jahren, was so besonders ist? Was ist es?
Naja, ich finde, das Kraftwerk hat in den 70ern natürlich schon sehr viel 80er und ganz konkret auch sehr viel Synthie-Pop vorweggenommen haben. Das letzte in den 80ern erschienene Album ist Mensch-Maschine. Wir erinnern uns mit dem roten Cover. Das ist ja relativ durchgestylt bei denen. Und mit Songs natürlich ganz bekannt wie Das Model, ne, die halt auch international wirklich sehr erfolgreich waren und meiner Meinung nach einen Grundstein für Synthie-Pop gelegt haben. Da ich das aber natürlich hier nicht aufnehmen kann, da es in den 70er erschienen Jahre, ist,
klar.
Richtig, haben wir jetzt Computerwelt. Und das finde ich ein wichtiges Album der 80er, weil es schon wieder vorausdenkt. Und zwar meiner Meinung nach so in die zweite Hälfte 80er bis irgendwie 90er. Okay. Kraftwerks gehen halt schon so ein Stück von diesem, ja, ich sag mal, irgendwie poppigen Stil weg und also allein schon thematisch wenden sie sich ja irgendwie nochmal mehr diesem ganzen Computer-Selbstreferenz, wir sind alle nur Maschinenthema irgendwie so zu. Wir hatten auf dem letzten Album Roboter natürlich, wir sind die Roboter, das geht auch in die Richtung.
Aber noch Mensch-Maschine immerhin. Und jetzt sind wir komplett in der Computerwelt, okay?
Richtig, genau, ganz genau. Und ja, es ist, ich glaube, das Wort ist wahrscheinlich wirklich programmatisch irgendwie eher, wie es nochmal eher klingt. So. Also es passiert meiner Meinung nach noch mehr so mit Arpeggiatoren und so.
Arpeggiatoren, was ist das? Das ist irgendwie so was.
Ja, bitte. Fragst du das jetzt oder möchtest du, dass
ich das unsere Hörer natürlich. Für unsere Hörer,
Arpeggiator. Als würden die das nicht wissen. Ein Arpeggiator, aber das hört ihr so unfachmännisch hier, ne? Aber ein Arpeggiator.
Eine fest abgespielte Tonsequenz,
genau, die ich dann quasi auch auf dem Synthesizer voreinstellen kann und dann sage ich halt, wenn ich jetzt diese Tonsequenz zum Beispiel möchte ich jetzt irgendwie, ne, ich habe jetzt irgendwie einen normalen Dreiklang aus dem Grundton der Terz und der Quinte und sage aber, ich möchte ihn nicht wie ein Gitarrenakkord gleichzeitig übereinander klingen lassen, sondern eben in dieser Reihenfolge. Das Schöne ist, dass ich sowas dann eben auch verschieben kann, sprich ich drücke halt zum Beispiel auf meinem Synthesizer das A und dann spielt er halt vom A aus den Grundton, also das A und die Terz und die Quinte. Und um jetzt zu gucken, ob das auch alle verstanden haben, Eckart, was ist denn die Terz von einem A und was ist denn die Quinte von einem A?
Willst mich verarschen oder was?
Nein, bitte.
Alex, komm, sag's mir, bitte.
Nein, das krieg ich nicht hin.
Nein.
Nicht die Terz?
Die Terz, Moment, vom A.
Das geht.
Ist das ein C?
Ja.
Okay. Ja.
Und die Quinte?
Und die Quinte ist dann D, oder?
Nein.
Nicht? Dis?
E.
E?
E.
Angenommen,
das A ist die 1, dann ist das H die 2, das C die 3, das D ist ja die 4.
Ja.
Na, du bist jetzt, glaube ich, in Halbtonschritten gegangen.
Ja, naja, absolut. Ich bin in Musiktheorie jetzt nicht so die Leuchte, aber...
Ich auch nicht, aber drum benutze ich ja auch Apache.
Für ein Dreieck, okay.
naja, so war das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, es ist, wie du schon passend sagst, es ist nicht mehr die Menschmaschine, es ist irgendwie wirklich die Computerwelt. Es bezieht sich auch lyrisch viel darauf, was jetzt alles mit Computern gemanagt und gemacht wird. Und da muss man auch wieder sagen, wie vorausschauend ist das denn? Wir sind ja so lange vom Internet irgendwie und trotzdem, egal ob es jetzt Heimcomputer ist oder It's More Fun to Compute, da kann man...
Das sind Songs von dem Album.
Und dann könnte doch da jetzt irgendwie so viel schon reininterpretieren irgendwie auch. Die Kinder, die gehen gar nicht mehr raus, die hängen nur noch vor der Kiste irgendwie so. Das hat sich halt erst Jahre später ergeben. Aber es ist auf vielen Ebenen ziemlich visionär. Und was also, ich noch abschließend zur Musik sagen wollte.
Bitte.
Nee, erzähl. Du musst mich öfter unterbrechen, das haben wir gesagt.
Absolut, natürlich. Und ich muss mehr absolut sagen.
Du musst öfter absolut auf jeden Fall sagen.
Ja. Also ich kann das bestätigen natürlich, dass 1981 es nicht so war, dass jedes Kind einen Computer hatte, einfach aus Kostengründen, glaube ich, weil Computer waren damals natürlich noch sehr, sehr teuer und es gab einfach noch nicht so das Konzept vom Heimcomputer. Das heißt, was wir ja heute auch mittlerweile wieder überwunden haben, weil jeder ein Handy hat oder ein Tablet, das heißt so ein Heimcomputer, so eine feste Computerstation zu Hause ist ja gar nicht mehr notwendig, weil die kleinen Geräte sind ja schon, die reichen ja teilweise auch schon aus. Man kann damit sogar noch telefonieren.
Aber hattet ihr da einen Computer?
Nein, überhaupt nicht. Also mein älterer Bruder, der hatte, glaube ich, 1985 seinen ersten Commodore, schlag mich tot, keine Ahnung, das war irgendwie nicht der C64, sondern das kleinere Modell. Das hatte er sich gekauft und ja, da konnte man jetzt auch nicht so viel mitmachen. Man konnte, glaube ich, rudimentär sogar Musik mitmachen. Das hatte, glaube ich, irgendwie so einen Tongenerator oder was auch immer. Und da konnte man dann halt so 8-Bit-Melodien dann ausspucken. Und Ja, da war ein Kraftwerk dann natürlich schon auch ein bisschen revolutionärer. Das muss man einfach
Da war
sagen.
noch keine Pagiator verbaut. Ja, okay.
Genau.
Ja, nee, das ist das Ding. Also der Text, jetzt zum Beispiel vom Titelsong Computerwelt, es ist halt irgendwie sehr, sehr plump und auch, ne, Kraftwerk-typisch nur mit so einzelnen Wörtern gearbeitet. Und ich meine, es ist einfach Nummern, Zahlen, Handel, Leute. Was bitte steckt da denn irgendwie schon alles drin so? Also allein schon Zahlen, Handel, das irgendwie,
Ja.
ja, keine Ahnung. Aktienkurse, sonst was irgendwie, was,
Ja,
wie,
es
was diese
ist.
ständige Verfügbarkeit irgendwie dadurch erst dazu kam, ne?
Ja, es ist schon ziemlich visionär natürlich und insofern natürlich auch nimmt es die kommende Zeit vorweg.
Genau. Und ich finde eben, was ich jetzt meinte, in musikalischer Hinsicht nimmt es auch sehr viel, ja, wahrscheinlich 90er Jahre weg. Also das Album wird halt auch öfter wirklich als Frühform von Techno wirklich angesehen oder so. Also
Ja.
man hat halt schon ähnliche, ne, sehr, sehr auf Wiederholungen basierende Rhythmuspassagen hat man schon vorher auf Transeuropa Express gehabt in den 70ern, was da auch sehr groß ist. Aber hier ist wirklich, also ich. Gerade Lieder wie sagst Heimcomputer oder so, die werden da auch schon ziemlich anerkannt. Das hat jetzt zum Beispiel auch in Detroit, in der Techno-Hip-Hop-Szene, ziemlich großen Einfluss gehabt. Das war einfach schon wieder ein Schritt weiter und irgendwie schon wieder fast zu viel für die 80er, sag ich mal.
Ja, absolut. Also man merkt auf jeden Fall schon einen großen musikalischen oder soundtechnischen Sprung von den Alben der 70er Jahre von Kraftwerk. Also zwischen Mensch, Maschine und Computerwelt liegen, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Und man
Okay,
merkt
müsste's.
einfach, dass da ein längerer Zeitraum zwischen ist, dass sich halt die Band dann doch mehr Gedanken machen konnte, einfach den Sound noch weiterzuentwickeln. Und gerade im rhythmischen Bereich hat sich da einiges getan.
Man
Und
darf
es
auch nicht
wurde dann ja
vergessen, zu
noch,
der
ja.
Zeit, vor der Zeit hatten Kraftwerk ja wirklich auch offiziell, auch wenn natürlich klar ist, dass Leute wie Karl Bartos noch mehr gemacht haben, aber offiziell zwei reine Schlagzeuger in der Band mit Karl Bartos und Wolfgang Flür.
Ja. Und das Ganze wurde dann ja noch auf die Spitze getrieben, später mit Electric Café, Technopop.
Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Shift von, dass das irgendwie der Grad, wie wichtig ist die Komposition, noch ein bisschen kleiner wird und wie wichtig ist der Sound, noch wichtiger wird.
Ja.
Und dadurch, der Sound ist die Komposition fast schon irgendwie so, ne? Also es gibt halt, die mussten sich halt, glaube ich, auch nicht wirklich Sorgen machen, dass ihnen das jetzt jemand klaut oder so,
Ja.
weil es einfach, weil sie einfach, ja, keine Ahnung, immer wieder ihrer Zeit voraus waren wahrscheinlich.
Ja. Also wir haben ja in den 70er Jahren dann noch so einen Song wie zum Beispiel Das Model. Das ist ja einfach als Song. Ja, unkaputtbar. Das ist ja einfach ein Song, der nicht vom Sound abhängig ist. Natürlich schon von den Melodien und so, aber nicht vom Sound an sich. Und bei Computerwelt haben wir ja eigentlich so einen, ich sag jetzt mal, so einen durchkomponierten Song dann wiederum nicht. Da ist der Sound dann vielleicht wichtiger.
Du hast gesagt, dass du Mensch-Maschine heute in der Originalversion nicht mehr so gut hören könntest, weil es eben soundmäßig
Es.
deutlich gealtert ist, aber bei Computerwelt
Ja,
schon, findest du.
ja. Ja,
Ja.
also wir hatten uns darüber unterhalten, genau, Mensch-Maschine klingt halt wirklich noch so, also es klingt heute so ein bisschen antiquiert, muss man sagen. Nicht? Also wenn da jetzt nicht die guten Songs drauf wären, dann würde ich sagen, oh ja, das ist schon, es ist vielleicht nicht so gut gealtert.
Klar, aber
Kann
das
man
ist ja genau der
drüber
Sache.
diskutieren natürlich, aber während dann halt Computerwelt 1981 war halt wirklich so Vorreiter für, was weiß ich, Depeche Mode oder alles, was danach kam mit Synthie-Pop und die haben sich, glaube ich, alle auf Kraftwerk dann auch ja, bezogen.
Auf jeden Fall. Also genau drum merkt man ja auch, dass spätestens mit Electric Café wirklich dieser endgültige Selbstperfektionierungswahn, sage ich mal, einsetzte, ne, der dann halt später im ewigen Remixen und auch im Weggang zweier Musiker resultierte. So war
Na.
das. Aber Computerwelt, ein tolles Album, ein ganz tolles Album.
Alles klar. Was hast du noch mitgebracht? Sind wir jetzt schon
Wollen
bei
wir nicht
Platz 4?
auch mal unseren Zuhörenden die Möglichkeit geben, einmal kurz sich zurückzulehnen und in in die Computerwelt reinzuhören.
Genau, das machen wir. Und zwar haben wir, wie beim letzten Mal und wie wir das immer geplant haben, eine Spotify-Playlist zusammengestellt mit einem Song aus Computerwelt. Welchen haben wir da reingepackt?
Tja, du hast es gehört. Welchen würdest du reinpacken? Sag mal.
Ich würde, glaube ich, Computerwelt selbst nehmen.
Ich denke auch. Ich denke, das ist richtig. Lass mal Computerwelt reinpacken.
Alles klar, den hören wir uns jetzt zusammen an und dann hören wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt bei Platz 4 deiner liebsten Alben aus den 80ern angelangt. Was hast du da mitgebracht? Du hast schon mal die Farbe so ein bisschen gespoilert. Sag's nochmal.
Schwarz mit Neon. Oh Gott, Pink. Ich kann solche Töne nicht so unterscheiden. Wahrscheinlich so Pink-Blau irgendwie. Ich weiß nicht, es ist schon... Es soll schon eindeutig so diese 80er-Klischees zitieren, aber gleichzeitig auch ein bisschen verdunkeln, glaube ich. Das passt auch, denn wir reden jetzt vom Jahr 1989, also Platz 5 war jetzt wirklich sehr früh aus
den 80ern. Kurz vor Torschluss.
Richtig, genau. Und deshalb geht es natürlich auch schon wieder fast Richtung 90er. Es ist das Album Pretty Hate Machine, das Debütalbum. Pretty Hate Machine von Nine Inch Nails, das Debütalbum. Das
eine amerikanische Band, ja.
Genau, man wusste schon damals, dass es ein Debütalbum würde, die wir in der letzten Folge gelernt haben.
Hinterher sagen konnte. Bitte.
Richtig. 1989, 20. Oktober, also wirklich sehr, sehr kurz vor Torschluss. Es ist sehr 80er inspiriert. Ich finde, es ist sehr, sehr Depeche Mode inspiriert, obwohl die ja auch erst im Jahr drauf Violator als ganz großen Hit rausgebracht haben mit eben Songs wie Personal Jesus und Enjoy the Silence und damit ja eigentlich auch also einen gewissen Shift Richtung Rockmusik nochmal gewagt haben mit dieser sehr prägnanten Blues-Gitarre in Personal Jesus. Aber genau, hier haben wir auch halt schon die das, was Nine Inch Nails quasi dann in den 90ern so endgültig groß gemacht haben, nämlich diese Verknüpfung von Rock mit elektronischer Synthesizer-Musik. Das ist ja irgendwie was, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, dass das irgendwie verdrängt wurde in den 80ern, aber hier wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen natürlicher zusammengeführt, sag ich mal.
Okay, ja, das kann durchaus sein, ja. Mal weiter, ja. Ich nehme das einfach mal so hin. Und
ja, ich überlege gerade auch. Also wir haben ja, über Tears for Fears und so gesprochen. Da ist natürlich auch überall Gitarre drin. Ne? Aber es geht jetzt nicht überall, aber da ist auch Gitarre drin. Aber das ist halt wirklich schon so.
Es ist schon rockiger. Also wir müssen dazu sagen, Nine Inch Nails ist eine amerikanische Band, die, glaube ich, 1988 gegründet wurde. Von wem?
Alex? Von Trent Reznor, der auch das Ganze eigentlich gar nicht als Band sieht, sondern 30 Jahre lang alleiniges Mitglied war. Seit zwei Jahren hat er jetzt seinen dauerhaften Kooperationspartner fest dabei. Aber im Grunde, genau, ist das einfach das Projekt, in dem er soweit seine Visionen umsetzt. Er hat halt immer Zusatzmusiker, gerade am Schlagzeug dabei.
Und wie ist das hier auf Pretty Hate Machine? Das hat er aber selbst programmiert alles. Da ist kein Schlagzeug dabei.
Das stimmt. Also das ist gerade keine Frage, sondern eine Aussage, oder?
Das ist eine Aussage, ja, tatsächlich.
Das ist so toll, dass du vorrecherchierst. Ja, tatsächlich, so ist es wohl. Genau, also wie gesagt, wir haben auch ein es ist irgendwie dieser Industrial Sound, der dann in den 90ern endgültig auch dank Nine Inch Nails groß wurde, später aufgegriffen, irgendwie in ein bisschen vielleicht bekannterer, kommerziellerer Form, zum Beispiel von Marilyn Manson oder Ministry und weiteren. Sprich, sehr verzerrte Gitarren, sag ich mal, die wirklich schon einen fast mülligen, aber eben auch sehr, sehr schneidenden, kalten Klang haben. Und sowas überlagert sich dann eben mit ähnlich verzerrtem elektronischem Schlagzeug und eben Synthesizer-Arpeggios.
So, okay. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, aggressiver Schrei-Gesang oder.
Ja, das ist nämlich eigentlich der Punkt. Ich finde gerade der Gesang ist es, der dieses Album eindeutig in den 80ern zulösen.
Weil es ist noch kein aggressiver Schreigesang.
Genau eben. Ne? Also so in frühe 90er MTV-Zeit war das dann schon so der böse Mann mit den langen schwarzen Haaren, der irgendwie immer so rumschreit so und auch komische, so komischen Themen und so. Und hier ist es schon noch sehr. Ja, ich weiß gar nicht. Ich höre halt einen riesen Depeche Mode-Einfluss irgendwie raus mit dieser Tendenz ins Krachigere, schon irgendwie auch ins Aggressivere so, ne? Aber
das heißt, der Grund, warum du das dann quasi mit in deine Liste genommen hast und wer weiß, ob wir vielleicht gleich noch was von Depeche Mode haben. Also der Grund ist, dass es halt wirklich schon eine Weiterentwicklung von Depeche Mode in eine andere Richtung ist. Dass es halt auch nicht rein Depeche Mode ist, sondern in eine andere Richtung geht einfach.
Jetzt, wenn du mir meine eigenen Worte so vorhältst, denke ich mir auch, ich sage jetzt vielleicht zu viel Depeche Mode, aber vielleicht habe ich es auch einfach in der Zeit das erste Mal gehört, als mir an Synthesizer Pop wahrscheinlich fast nur Depeche Mode bekannt war. Nein, aber genau, ja, es ist eine Weiterentwicklung, es sind irgendwie gefühlt alle wichtigen 80er Trademarks drin, einfach auch in der instrumentalen Ausgestaltung soweit. Aber es nimmt einen irgendwie, oh, das klingt ja so aufgeblasen, ne? Irgendwie so mit an einen düstereren Ort so. Aber nee, aber es hat nicht so diesen tiefe Stimme, Depeche Mode Touch irgendwie so, sondern gleichzeitig auch die ganze Texte, Aufmachung irgendwie, da war auch noch mehr Schminke im Spiel und so. Es hatte, glaube ich, schon nochmal irgendwie diesen böseren Anstrich wahrscheinlich. Okay. Und ja, ne, und wechselt dann in gewissen Momenten eben vielleicht doch ein bisschen ins Schreien oder so auch. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr aufgepeitscht irgendwie nochmal. Das ist so schon Tanzen, aber vielleicht irgendwie Tanzen ganz konkret auch, um negative Stimmungen loszuwerden oder so, ja. Sage ich. Ich glaube, so ein gewisser Einfluss sicher auch von Joy Division oder dann damals dann später eben New Order auch bestimmt drin.
Okay, und du hast dir das Album dann irgendwann zugelegt. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du das irgendwie mal im Radio gehört oder auf MTV gesehen? Oder?
Tatsächlich nicht, auch wenn ich finde, dass der Überhit Head Like a Hole durchaus radiotauglich wäre. Nein, die sind immer sehr, sehr an mir vorbei existiert, bis ich die dann 2014 relativ ungeplant bei Rock am Ring gesehen habe.
Okay.
Und mich das sehr, sehr positiv beeindruckt hat. Das war dann auch eine Zeit, wo sie mit ihrem damals aktuellen Album Hesitation Marks auch wieder wesentlich elektronischer und auch minimalistischer geworden sind. Und dann natürlich auch Songs hiervon reinrutschten, was dann ganz gut gepasst hat. Und ja, es ist jetzt auch bestimmt nicht mein Lieblingsalbum, aber es ist auch eindeutig so ein Zeitdokument irgendwie so. Ich würde ja für spätere Alben auf jeden Fall auch zeitloser nennen. So, es ist so eindeutig 80er und das finde ich schön. Es klingt. Also, ne, es gibt viele Versuche heutzutage, wo Leute versuchen, heute den Sound der 80er zu kopieren. Mhm. Und das hier ist aber so, als würde man den eigentlich sehr 90er-lastigen Sound des Industrials in den 80ern, in die 80er einpflanzen und da schon machen. Und wahrscheinlich gefällt mir irgendwie diese Kombination so gut.
Okay. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Und zwar in den Song Head Like a Hole, den du gerade eben genannt hast. Nine Inch Nails, Head Like a Hole. Wir haben den Song in die Spotify-Playlist gepackt und den hören wir uns jetzt zusammen an.
Jawohl, das war Head Like a Hole. Ich muss jetzt aber nochmal fragen, hast du das denn damals, 89, da warst du ja auch doch älter, als du es 1981 warst.
Absolut.
Mitbekommen oder hast du von Nine Inch Nails vor den 90ern
gar nichts gehört? Also Head Like a Hole, das war tatsächlich so ein, ja, so ein Semi-Hit oder ein kompletter Hit, je nachdem, ob man jetzt so drauf gestanden hat. Aber das lief schon in den einschlägigen, Sendungen im Musikfernsehen oder, also im Radio habe ich es jetzt nicht gehört, aber nee, im Musikfernsehen so in den Sendungen, die mich da interessiert haben, auf MTV vielleicht.
Also schon ein.
Da gab es, glaube ich, nicht.
Schon ein Tanzflächenfüller, würdest du sagen.
Ja, absolut. Absolut. Und heute natürlich auch ein Klassiker. Das kann man wiederum wirklich sagen. Aber kann man heute schon sagen, dass es ein Debütalbum ist? Das sind wieder andere Diskussionen.
Aber ganz kurz, aber damals, wie hat dir der Sound damals gefallen? War dir das, also du bist ja jetzt heute nicht als großer
Es
Nine-Inch-Nails-Fan bekannt direkt, aber
Nein, also es war, glaube ich, damals, da hatte ich andere Interessen tatsächlich. Also ich weiß nicht, da kam ja Death Metal auf, das war dann eher so mein Ding. Das war noch stumpfer und also Death Metal ist halt so richtig stumpf mit Grunzgesang und tiefer gestimmten Gitarren. Das war einfach so mehr mein Ding damals. Heute würde ich sagen, ja, genau, es ist einfach, es ist, wie du sagst, es ist einfach ein Album der 80er, gerade noch, aber nimmt eigentlich schon so den Sound der 90er voraus, wo man heute aber auch schon wieder so Nostalgiegefühle haben kann. Und das hat man ja häufig so. Also, was man sich damals nicht angehört hat, das hört man sich heute vielleicht eher an und hat dann eher so ein nostalgisches Gefühl, wo man sagt so, ach ja, damals die Zeit, die goldenen 90er. So in der Anfangsphase oder die goldenen 80er, in der
Ich
Endphase.
wollte
Schön.
gerade sagen, ich kann mich ja nicht erinnern, aber das ist natürlich schon einfach der Punkt, glaube ich, warum 80er Musik in vielen Bereichen einfach hörbarer ist als 90er, weil man noch ein bisschen mehr dazu stehen kann. Also wenn man noch ein bisschen mehr hört, das ist vom Sound her wirklich 80er. Und das ist, da ist die hallige Snare, da ist sonst was drin. Man hört das richtig und man weiß, das ist halt 80er und es ist okay. Und es ist halt einfach nicht dieser Versuch, wie später in den 90ern. Jetzt machen wir alles richtig dick, over the top. Jetzt hören alle CD, da können wir ganz andere Frequenzen abbilden. Jetzt machen wir es richtig bombastisch und das klingt halt 2 Jahre später, aber irgendwie schon wieder billig.
Dated oder billig, genau, irgendwie antiquiert, billig.
Also gar nicht allgemeingültig gesprochen, aber das macht so, wenn man, wenn, ne, man hört, man kann beiden Sachen ihre Zeit anhören, aber ich finde, bei den 80ern ist es manchmal leichter, das so als Teil des Sounds hinzunehmen. War halt damals so.
Ja, also bei den 80ern muss man natürlich auch sagen, dass sich da soundtechnisch sehr, sehr viel entwickelt hat. Also wenn man jetzt, wir hatten ja gerade eben über Computerwelt von Kraftwerk gesprochen, die haben ja Sounds produziert, die man als damaliger normaler Musiker einfach nicht hinbekommen hat, weil damals waren einfach Synthesizer oder Keyboards unglaublich teuer. Und die Preise, die purzelten dann gerade Anfang der 80er. Und wenn man jetzt zum Beispiel Depeche Mode nimmt, dann wird man auch bei jedem Album dann eine Veränderung im Sound feststellen. Einfach dadurch, dass sie sich dann jedes Mal irgendwie neue Keyboards oder also die jeweils wieder neue Sounds produzieren konnten, weil sie sich sowas dann zugelegt haben. Und deswegen hat man, glaube ich, wirklich auch so eine Entwicklung im Sound drin, der einfach sehr natürlich ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob man durch die CD jetzt neue Frequenzen abbilden konnte. Ich glaube, das konnten Platten auch, aber
Ich habe mir, als ich es ausgesprochen hatte, schon gedacht, das ist wieder mal ein
ja,
Fall für den steile These-Button jetzt. Ja, okay.
ist vielleicht eine steile These, aber
Ich habe es ja nicht mitbekommen.
wahrscheinlich ist schon was Wahres dran, ja, weil die Produktionsweise, die hat sich schon geändert und
Ich kann halt heute mein MacBook aufklappen und habe halt irgendwie komplette 80er, 90er irgendwas Synthesizer-Soundbibliotheken einen Mausklick entfernt, so, ne?
ja,
Ich habe halt,
das
ich
ist
kann
heute
mal,
so.
was man heute, also es ist ja schön, aber es ist genau das, was du meinst mit der Entwicklung, die man hören kann. Viele Amateurmusiker fangen halt schon mit so einem professionellen Sound an, den sie sich einfach generieren können, dass es zumindest in der Hinsicht halt eigentlich kaum noch Steigerungsmöglichkeit gibt irgendwo. Oder was heißt Steigerung, aber Variationsmöglichkeiten gibt irgendwie so. Außer ich sage jetzt mache ich extra Lo-Fi irgendwie. Naja, Depeche Mode,
Dungeon Synth.
ich habe natürlich, genau, ich habe natürlich auch bei der Liste jetzt viel darüber nachgedacht, ob ich Depeche Mode mit reinnehme.
Machst du? Machst du nicht?
Anders
Ich
gesagt,
wir können immer noch raten.
ich habe für meine Fünferliste auf jeden Fall schon mal beschlossen, dass ich keine Band zweimal reinnehme. Das wäre
Okay.
sonst so gewesen. Aber dann habe ich überlegt, Depeche Mode, okay,
Ja.
mein Lieblingsalbum ist nicht aus den 80ern.
Violator.
Mein Lieblingsalbum
ist Violator. Violator. Das weiß ich mittlerweile, ja.
Es ist 1990 erschienen. So.
Verdammte Hacke.
Und da haben wir das Problem. Und vielleicht klingt es sogar mehr nach 80ern als Pretty Hate Machine. Ja, ich weiß es. Aber nein, sagen wir, es klingt mehr nach 80er als Electric Café von Kraftwerk. Sagen wir mal so. Und okay. Da muss ich dann noch mal ganz kurz zitieren vom Musikmagazin laut.de, für das ich ja auch schreibe. Da haben wir ja vor ein paar Jahren eine Liste mit den besten 90er-Alben gebracht. Und da war dann auch Violator, boah, was, auf 1? Es war sehr weit vorne, glaube ich. Und da kam dann natürlich direkt der empörte Kommentar drunter. Ja, das ist doch ja vom Sound wohl eindeutig ein 80er-Album. Das ist doch viel mehr 80er-Album. Das passt doch nicht in die 90er-Liste. Und dann hat ja, mein Kollege folgerichtig geantwortet, diese Liste geht danach, wann die Alben erschienen sind. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich hier Computerwelt und Pretty Hate Machine drin habe. Und nicht Thema. Violator.
Ja. Wir sind jetzt schon bei Platz 3, bei deinem Platz 3 gelandet. Was hast du dir da ausgedacht? Beziehungsweise was hast du da mitgebracht?
Also mit diesem falschen Artikel hast du ja jetzt wirklich voll den Finger in die Wunde gelegt, dass ich hier nur männliche Interpreten habe jetzt. Ne? Das ist
wirklich wahr.
Schlimm. Auf Platz 3 habe ich jetzt dann, glaube ich, eher etwas, was nicht so aus der Zeit fällt oder so. Es ist mit 1984 mittendrin. Und es ist das Album Forever Young von Alphaville.
Schön. Und dazu muss man sagen, Forever Young, also wirklich eine gute Wahl, weil wir Vielen waren Dank. Vor 2 Jahren, ziemlich genau vor 2 Jahren bei Alphaville auf dem Konzert.
Und aber haben wir das nicht in der letzten Folge erzählt?
Das haben wir garantiert schon erzählt.
Das haben
Sollen
wir
erzählt. Rausschneiden?
Nein, ich erzähle das auch wirklich gerne, weil das ja auch wirklich schön war. Ich habe nur kurz überlegt, das haben wir doch, aber das wird noch öfter kommen, das ist okay.
Es wird noch häufiger kommen, auf jeden Fall, und Alphaville haben Forever Young ganz gespielt, mit leicht veränderter Setlist. Ganz. Das heißt, sie haben ganz leicht veränderter Setlist. Welchen Song haben sie dann gewechselt?
Sie haben natürlich die Überballade Forever Young.
Forever Young, ja.
Haben sie verbotenerweise ans Ende gepackt, an die Stelle des letzten Songs, also nach Jet Set dann noch. Aber sonst haben sie alles so gelassen, wo es hingehört.
Forever Young ist 1984 erschienen und war das Debütalbum von Alphaville. Wie konnte man das damals schon wissen?
Ich weiß es nicht.
Es wird ein Running Gag, glaube ich.
Ich denke auch. Folge 1 anhören, wenn ihr es nicht versteht. Lohnt sich.
Also, erschien September 1984 in der Besetzung. Das war jetzt auch eine einmalige Sache, weil ne, Gesang Marian Gold, die goldene Stimme. Bernhard Lloyd, Keyboards und Frank Mertens an Keyboards.
War exakt ein Jahr dabei, richtig? Richtig.
Auf jeden Fall nach dem Album noch ein Jahr dabei, genau. Er ist dann ausgestiegen, weil ich glaube, der Rummel einfach um Alphaville, der dann auch wirklich zu Recht eingebrochen ist, weil natürlich das Album großartig ist, viele Single-Hits hatte. Das war ihm zu viel und er ist dann leider ausgestiegen. Welche Single-Hits gab es denn, Alex? Forever Young vielleicht.
Es gab Forever Young, das war aber, glaube ich, also ich glaube, die erste und Hauptsingle war doch mit Sicherheit Big in Japan.
Genau.
Würde ich sagen. Genau, dann gab es Forever Young und es gab natürlich das bravouröse und sehr arpeggio-lastige Sounds Like a Melody. Und wenn ich nicht irre, ich glaube, das geht so wahrscheinlich in der Rezeption, genau, so ein bisschen unter hinter den dreien, aber selbstverständlich noch Jet Set.
Jet Set erschien dann 85 und ich glaube, da war Frank Mertens auch schon ausgestiegen und für ihn in die Band kam dann Keyboarder und Gitarrist Ricky Accolade.
Ja.
Was, glaube ich, wie die anderen Namen auch nicht sein richtiger Name ist.
Du glaubst, dass Frank Mertens nicht der richtige Name von Frank Mertens ist?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Zum Glück gibt es ja die GEMA, die ich jetzt hier parallel einfach mal befrage.
Ja, vielleicht ist das auch nicht die entscheidende Frage, aber.
Ja, vielleicht. Gut. Nein, ich versuche mich gerade ein bisschen ans Konzert zu erinnern, denn eigentlich kann man ja so relativ schön auch das Album nachvollziehen. Es geht los mit A Victory of Love.
Sehr
schön. Recht? Ich habe recht, ja, genau. Und das ist für mich eigentlich schon. Da fängt schon an, da kann ich schon dran festmachen, warum ich das Album so mag, weil es wirklich jedes Mal mit einer sehr besonderen Atmosphäre anfängt, finde ich. Also ich finde das auch wirklich, ich finde das Album über seine Single-Hits hinaus auch wirklich einfach super, super gut am Stück hörbar. Es fängt an mit sehr düsteren 2 Minuten, finde ich eigentlich. Also Marian Gold singt auch mit sehr tief gepresster Stimme, kann man jetzt wieder mit Depeche Mode irgendwie vergleichen. Ich denke da auch, ja, vom ganzen Setting tatsächlich auch so wieder an spätere Joy Division Lieder irgendwie, bis der Song dann nach der Hälfte wirklich sehr aus sich herausbricht. She's playing with love, she's playing with love, und dann geht's ab, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, wir hören gleich den Song.
Das
und ab dann, dann bricht halt endgültig für mich ein Feuerwerk der Melodien aus. Nee, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. Ich finde, es sind ganz, ganz viele tolle Stimmungen, die in den Songs transportiert werden. Ich finde, es sind später im weiteren Albumverlauf kommen immer wieder Momente, wo sie sich gerade auch instrumental sehr hingeben. Ich finde halt zum Beispiel Sounds Like a Melody, wenn jetzt natürlich in der Albumversion, die bestimmt länger ist als die Single-Version. Die zweite Hälfte des Songs besteht ja auch nur aus instrumentalem Keyboard-Geflitze irgendwie, so sag ich mal. Und es ist fantastisch. Ich kann mich da, um ehrlich zu sein, jetzt gar nicht zeitlich reinversetzen. Wir haben gelesen, dass es ist ein Jahr zum Beispiel vorm Pet Shop Boys Debüt. Und dafür finde ich das dann schon wieder für 3 Jungs hier aus unserer Gegend, sag ich mal, schon wirklich, wirklich, wirklich enorm.
Ja. Also dazu muss man natürlich auch sagen, gerade in Deutschland war ja die Neue Deutsche Welle sehr beliebt bis, ich sage jetzt mal, 83, und 84 kam dann Alphaville, die halt Englisch gesungen haben, die musikalisch eigentlich auch so mit Neue Deutsche Welle überhaupt nichts zu tun hatten. Das war natürlich auch für eine deutsche Band eher schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Und sie hatten dann natürlich auch zu Recht international Erfolg. Also wenn man jetzt sich hier mal anguckt, wo dann die ganzen Singles gechartet sind, ich weiß nicht, in England, in Benelux, in Schweden Platz 1 mit Forever Young und das Album natürlich auch. Also es war natürlich schon insgesamt ein großer Erfolg.
Es ist schon ein Welthit. Also gerade auch Forever Young irgendwie so, wo das bis heute irgendwie auftaucht und wahrscheinlich auch wirklich interkontinental jeder irgendwie so mitsingen kann, wenn du es anstimmst. So.
Auf jeden Fall. Also
das ist schon krass.
Also jetzt ist ja nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt war, glaube ich, kein Jubiläum, aber es gibt natürlich ständig irgendwelche Artikel, gerade über den Song Forever Young. In der FAZ war jetzt, glaube ich, nochmal ein Artikel darüber. Im schwedischen Fernsehen war eine ganze Sendung nur über diesen einen Song, 45 Minuten lang, wo dann halt Marian Gold und wie heißt er gleich? Bernhard Lloyd, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderten, wie sie auf den Song gekommen sind, wie sie den komponiert haben, was es mit Alphaville auch zu tun hat. 45 Minuten im schwedischen Fernsehen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden ausländischen Fernsehkanal gucken würde, aber da habe ich es halt gesehen und es ist wirklich, also es ist schon ein Song für die Ewigkeit, muss man sagen. Deswegen ja auch Forever Young.
Ja, also ich frage mich da wirklich, wo kommt sowas her? Wo kommt jetzt her? Wir gründen jetzt eine Synthpop-Band und da nehmen wir so ein Album, so einen Song, was auch immer auf. Also es ist doch gerade der Song
aus, Forever aus Young. Aus Herford, oder?
Ja. Aber
kleiner Tipp.
Ja. Ja,
wollen wir mal. Kleiner Joke,
ja. Marian kommt aus Herford, die Band kommt aus Münster.
Ja.
Oder irgendwann auch Krefeld? Ich war irgendwann
habe ich mit Krefeld. Nein, Münster.
Ja.
Und aufgenommen wurde das Album aber auch in Berlin. Also nicht auch, sondern es wurde komplett in Berlin aufgenommen. Und es ist ja auch auf dem Album dann der Song
Summer in Berlin. Ein
toller Summer Song, der zweite. Berlin, ja.
Also ich mache mir jetzt nochmal die Tracklist auf. Ich könnte zwei, drei Songs, die mich vergleichsweise kalt lassen, benennen, aber es ist halt überhaupt, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis zu skippen. Oder wie auch bei anderen 80er-Klassikern, wo ich mir dann irgendwie nach den Singles das ganze Album zugelegt habe. Ich habe beim Hören nicht dieses Gefühl, wann kommt denn jetzt endlich wieder einer der drei Hits, die ich so gut kenne, die ich so liebe, irgendwie so. Das hat man ja auch, dass man sich dann irgendwie so, man sagt, ich höre jetzt die Platte von vorne bis Ende, aber eigentlich warte ich ja nur darauf, dass endlich Forever Young kommt und so. Und das habe ich hier halt auch gar nicht, ne?
Ja, und mit Skippen ist natürlich sowieso nicht, weil du hast das Album wie viele andere Sachen auch als Vinyl, nehme ich an.
Auf jeden Fall, das war also auch mit...
Wann hast du dir das gekauft und warum?
Ich habe es gekauft. Ich weiß auch gar nicht, aber also ich habe ich das in der letzten Folge erzählt, dass ich halt irgendwann so ein bisschen... Doch, das habe ich in der letzten Folge erzählt. Was im Supermarkt lief, war geil, ne? Nee, aber dass ich so ein bisschen angefangen habe, so zu raffen, dass diese ganze 80er-Musik, die einem halt schon präsent war, also so in meiner Kindheit, Anfang 2000er, wie geil das eigentlich halt wirklich alles ist und wie geil halt Synthesizer sind und so. Mhm. Und dass ich dann irgendwann auch gemeint habe, so, okay, du hast irgendwie auch Bock, diese Lieder jetzt zu besitzen irgendwie so. Du hast jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier meine Dire Straits und meine Pink Floyd-Platte als Klassiker im Regal. Aber nee, weißt du was? Irgendwie, ich will auch total gerne Big in Japan, Forever Young und Sounds Like a Melody auf Platte haben. Und klar, kriegst du natürlich in eBay für 1 Euro geschossen, so völlig ohne Probleme, was ich auch jedem empfehlen kann. Und ja, ich glaube, das habe ich dann auch wirklich das erste Mal halt schon auf dem Plattenspieler so durchgehört. Wie lange mag das her sein? 10 Jahre oder so? Ich weiß es nicht.
Okay. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Nee, super, ich wollte,
Album eigentlich, ne?
Total. Ja? Ich wollte eben nur sagen, mit dem, wo kommt das her? Zum Beispiel Forever Young hat ja auch wirklich diese absoluten Standardakkorde, die du halt über fast jeden Pop-Rock-Song irgendwie spielen kannst. So, ne, das ist diese...
Ich frage jetzt nicht weiter nach, weil sonst wirst du mich wieder bloßstellen mit Terzen und Quinten.
Nein, aber also die Akkorde sind C, G, A, Moll, E, F, G, C, F, G oder G, A, Moll dann am Ende nochmal. Ich bin mir gar nicht sicher, aber du hörst, es ist jetzt akkordmäßig nicht allzu komplex, aber zum Beispiel Don't Look Back in Anger von Oasis verwendet irgendwie dieselben Akkorde. Und das ist für mich die Kunst, und das muss man wahrscheinlich dann auch ganz enorm Marian Gold zuschreiben, über solche Akkorde, die 1000-mal verwendet wurden, die du jeden Tag im Radio hörst, so eine Gesangsmelodie zu schreiben, die dann nochmal so hängen bleibt. Dieses das, ne, darüber den Song so eigen zu machen und so ja, und wirklich daraus irgendwie nochmal diesen Ohrwurm-Faktor so rauszustellen, das finde ich enorm. Ich finde, das gelingt auf dem Album noch einige Male, auch ein Song wie Summer in Berlin, der jetzt vielleicht nicht jedem was sagt. Wenn man den einmal hört, dann hat man den wirklich eine ganze Weile im Kopf. Deshalb finde ich, wir sollten jetzt in die Playlist einfach mal sowohl Victory of Love, den Opener, packen, als auch Summer in Berlin. Ihr könnt gucken, welchen von den
beiden
ihr hört. Genau, weil ich glaube, Big in Japan haben wir alle oft genug gehört, ist auch ein super Song.
Und Forever Young natürlich auch. Schöne Sache, den hört ihr euch sowieso an, aber Victory of Love und Summer in Berlin. Und wir hören uns gleich wieder.
Dann kommt ihr wieder zurück, und wenn wir hier durch sind, dann könnt ihr das ganze Album hören.
Auf Flug. Alles klar.
Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Das war A Victory of Love und Summer in Berlin von Alphaville. Und wir sind jetzt schon bei Platz 2 angelangt. Alex, es geht um deine Lieblingsalben aus den 80er Jahren, Platz 2. Was hast du da rausgefunden? Welches Album ist es?
Es ist das Album, über das wir im Vorhinein mal sprachen, als es um die Ausrichtung dieses Podcasts ging und du gesagt hast, Metal-Alben gehören hier nicht hin, und dann sprachen wir über die Schnittmenge von Pop und Rock und so weiter. Dann haben wir gesagt, als Beispiel, was ist denn mit Falco 3?
Ja, und
deine Reaktion
hat mehr mich dann, 80er Jahre geht doch gar nicht.
Also, so, diese Reaktion hat mich dann endgültig motiviert, das als Platz 2 zu nehmen.
Falco 3 auf
Falco
Platz
3. 2. Falco 3 auf Platz 2.
Schön.
Dumm Diddle-Dai.
Warum Falco 3 und nicht Einzelhaft oder Jüngere immer? Oder wie hieß das vierte Album? Ich hab's vergessen.
Emotional?
Emotional.
Es ist, wann spricht das so eigentlich aus? Ich blamier mich jetzt hier nicht, ne?
Emotional, ja.
Das ist schon emotional, ne? Emotional,
ja, er singt da auch, it's emotional.
Genau.
Und so weiter.
Ja. Da muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen reinhören. Das ist ja auch, es ist ja irgendwie, glaube ich, gefloppt eher, aber künstlerisch gut bewertet. Naja. Falco, ja, ach, ähnlich wie bei Alpha Will jetzt, das ist für mich einfach die größte Hitsammlung irgendwie so. Also, das ist für mich wieder so ein Album, wo ich sage, das kannst du halt, natürlich würde einiges fehlen, aber du kannst es halt fast als Falco Best of verkaufen irgendwie so.
Ja, oder also ich sehe hier zum Beispiel auf dem Cover Including, Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Genie, großer Skandal natürlich, und America.
Also, Rock Me Amadeus, das kenne ich wahrscheinlich am längsten. Ich meine, das wurde uns auch in irgendeiner Form im Musikunterricht mal aufgedrückt. Und ich weiß nicht, oder was, auf jeden Fall irgendwas, was diese Melodie halt Amadeus, Amadeus, Amadeus nimmt. Und also ich hatte jahrelang, viele Jahre, in meiner iTunes-Bibliothek exakt 4 Falco-Lieder. Und welche zwar, das war Rock Me Amadeus, das war Genie, das war das absolut famose Out of the Dark und es war Der Kommissar, genau. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer nur die anderen 3 gehört. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Rock Me Amadeus drauf, weil man es halt hat und weil man es irgendwie kennt und frag mich nicht.
Es war natürlich zur damaligen Zeit, muss man sagen, also Falco hatte ja großen Erfolg mit Der Kommissar, dann kam Junge Römer, Album, was mehr oder minder gefloppt war, und Falco war ziemlich down deswegen, und dann hat er die Produzenten Bolland, die Bolland-Brüder kennengelernt, oder ihm wurden sie mehr oder minder aufgedrückt. Hier, komm, lass doch mal einen Song von den Bollands produzieren. Das war Rock Me Amadeus und das war ein Superhit für ihn. Das heißt, er kam aus der Versenkung wieder hervor. Ja, das war schon beeindruckend.
Und dann musste das Album folgen, genau. So, und es ist eben so, Rock Me Amadeus steht am Anfang dieses Albums und ich muss sagen, seitdem ich halt dieses Album am Stück höre und auch die anderen Lieder kenne, habe ich damit überhaupt kein Problem mehr, weil es ist natürlich auch ein super Lied, es ist aber auch einfach so ein super Opener und eine super Einführung in dieses Album, was sich direkt, ja, sowohl soundmäßig, du bist direkt angekommen, du weißt irgendwie direkt so ein bisschen, was folgt jetzt so. Trotzdem sind es halt Sachen wie Genie dabei, die halt nochmal diese, ich sag mal, ganz besondere Atmosphäre irgendwie so aufbauen, ne? Vielleicht, ob man das damals auch so gesagt hätte. Und trotzdem
Falco im Video und natürlich auch im Song, der dann halt so einen durchgeknallten, also er landet dann ja letzten Endes in der Gummizelle, und das, wenn man natürlich das Video in der Realität gesehen hätte, völlig zu Recht, aber es war ja alles nur ein Video und es ist nur eine Fiktion.
Trotz Tagesschausprecher, ja.
Trotz Tagesschausprecher, genau. Es war Werner Feigl, der im Video, beziehungsweise auch im Song, der die Tagesschausprecherstimme gestellt hat.
Genau. Und das ist für mich eigentlich der Punkt. Rock Me Amadeus ist halt irgendwie, ich versuche das gerade auch irgendwie zu kapieren. Wahrscheinlich war es auch irgendwie sogar im Musikunterricht irgendwie, sollte uns halt irgendwie Mozart damals irgendwie schmackhaft präsentiert werden oder so. Ich weiß es gar nicht. Das war wahrscheinlich der pädagogische Effekt. Und Falco hat uns da allen einen Bärendienst erwiesen. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall funktionieren auch später Sachen wie Genie noch auch innerhalb dieses typischen Ball-and-Ball-and-Sounds irgendwie.
Ja.
Und es ist wieder so ein Ding, wo ich, ja, du hast die Singles, aber wo ich eigentlich gar keine Highlights so ausmachen kann, sondern es rutscht wunderbar durch. Nach Rock Me Amadeus beginnt America direkt mit diese sehr, sehr schrillen Mundharmonika, wenn du es im Kopf hast, ne? diese Refrain-Melodie, und dann setzt halt auch einfach dieser unglaubliche Sprachmix halt nochmal ein, ne? Dieses Wienerische mit dem Englisch, und ich wahrscheinlich, ohne es zu wissen, habe ich bis heute noch viele Stellen, wo ich vermutlich doch gar nicht so richtig weiß, was er da gerade singt. Bei vielen Stellen kam es erst später. Ich glaube, ganz enorm war das bei Vienna Calling. Da habe ich auch ziemlich viel Quatsch lange verstanden, muss ich sagen.
Ja, das ist so, glaube ich. Also ich kann mich an früher auch erinnern mit Der Kommissar. Ich meine, wie alt war ich da? 12 oder so oder 11, als Falco das gesungen hat. Und es war einfach dieser Mix und man hat das gar nicht erfasst, was er da gesungen hat. Und
aber es ist einfach so.
Irgendwie um Drogen geht, glaube ich, oder?
Der Kommissar,
um schlimme Drogen sogar.
Ja. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Ich hoffe, das
ja, heißt das war damals nicht so. Also ich habe mir damals die Textblätter nicht so durchgeguckt. Und es gab, glaube ich, irgendwie, da hatte ich mit jemandem noch drüber gesprochen, es gab früher noch so Texthefte, die man irgendwie so im Zeitschriftenkiosk kaufen konnte, wo dann halt aktuelle Texte auch abgedruckt waren. Und übersetzt natürlich.
Okay, das
hat jetzt... Die habe ich nicht gekauft, ja.
Aber das hatten wir ja später inkludiert in der Bravo eigentlich drin oder in der Popcorn.
Ja, in der Bravo
also war... Auch mit ja, den Übersetzungen, das ist ja dann wirklich so geblieben, ja.
Ja, genau. In der Bravo war, glaube ich, immer nur ein Text drin. Keine Ahnung. Und da gab es halt ganze Hefte, die man dann kaufen konnte. Aber da hat mein Taschengeld nie gereicht. Ich habe dann lieber irgendwelche Singles gekauft. Von Falco übrigens habe ich Maschine brennt, habe ich mir irgendwann gekauft. Das war aber davor. Das war noch vom ersten Album.
Cool.
Und auf der B-Seite, um nochmal auf Drogen zu kommen, ganz Viren.
Ganz, ja. Das war ja schon der erste große Skandal, glaube ich, ne?
Ja. Ja, also schön.
Ich gucke hier gerade bei ganz kurz bei Vienna Calling. Ich muss gerade mal schauen, was ich da für einen Quatsch. Ja, genau. Hello, Vienna Calling. Und dann 210. Der Alarm ist rot.
Der Alarm ist rot.
Der Alarm ist rot.
In Not.
Hättest du, also du hast das immer verstanden, der Alarm ist rot, oder?
Nein. Nein, ich habe es wirklich nicht verstanden.
Du hast aber dann
ich habe das einfach so als irgendwas, als Gebrabbel so wahrgenommen und es war schon cool, weil Falco war natürlich auch so ein unheimlich cooler Typ und dieses Wienerische kam natürlich auch immer so durch und dass es aber so ein krasser Mix war aus dem Wienerischen und dem Englischen,
ja.
Wo man, also man hat es ja echt nicht mitgekriegt. Man hat das, glaube ich, einfach so
es ist so natürlich einfach, wie es ineinander überfließt, ja.
Und aber ich glaube, man hat einfach auch hingenommen, dass nicht jeder Text einfach Sinn ergeben hat.
Ja, ja aber die Atmosphäre stimmt halt. Ja. Ja, genau. Nee, es ist ja wirklich so. Ich finde, wenn ein Text dich in so die Stimmung einfach widerspiegelt, die diese Folge an Vokabeln oder so irgendwie auch wiedergeben soll und das funktioniert, ist es doch völlig okay. Aber
ja, und das war natürlich schon alles ziemlich verrückt. Nicht? Also bei Rock Amadeus war es ganz klar, das handelt jetzt von Mozart. Ne, er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Das hat man natürlich alles verstanden, ganz klar. Bei anderen Songs, wie gesagt, Vienna Calling, da habe ich keine Ahnung. Ne? Vienna Calling, ja, hatte jetzt keinen tieferen Sinn. Und das.
Hast du denn sowas früher mitgesungen eigentlich? Oder hast, weil du gesagt hast, ich habe Gebrabbel verstanden? Lustig ist ja eigentlich, wenn man auch ewig mitsingt und was Falsches singt. Ja. Oder hast du eher bei sowas nie für dich jetzt irgendwie mitgesungen oder irgendwie so?
Ja, wahrscheinlich dann nur Vienna Calling. Oh, 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 oh. Hat das nicht gereicht, genau. Oder?
Ja, ja, also ich habe es nämlich gemerkt. Ich muss sagen, ich habe die Platte ganz, ganz viel im letzten Jahr, im März rum, im Homeoffice, so gefühlt so jeden Tag zum Frühstück gehört.
Schön.
Das war schön. Ich habe auch immer hinterher halt das Out of the Dark Album aus den 90ern. Stimmt das jetzt?
Aus den 90ern, ja, klar.
Gehört, was dann ja schon doch ein bisschen mehr Richtung Techno-Schranzen-Party manchmal geht. Danach war es dann aber auch gut. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann immer da sehr, sehr viel mitgesungen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt statt 210, der Alarm ist rot, auf jeden Fall I love you so gesungen. Hab mir das aber vom Verständnis her noch selber rechtfertigt, weil ich mir irgendwie so einen Scheiß eingebildet habe, wie als ob 210, was ja auch einfach von der Runterzählen ist, als ob das irgendwie die Postleitzahl von Wien wäre oder so. Also
okay,
so hätte ich das vermutlich erklärt.
I love you so, ja, das hätte auch durchaus sein können. Wahrscheinlich habe ich genau das Gleiche verstanden. Ich bin mir fast sicher.
Ja.
Während Genie zum Beispiel, Genie war es ja gar nicht so, das hat ja wieder so eine ganz eigene Atmosphäre und es ist natürlich, da hat man den Text natürlich verstanden. Genie, come on.
Ja.
Und so weiter, ja.
Auf jeden Fall, ich gucke gerade hier sonst nochmal durch, dann so Tango the Night Away. Ja, auch das. Also ich muss sagen, das ist ja wirklich dieser Tango-Rhythmus, du bist ja schon so am Tanzen, so eine Das ist sowas, das könnte ich mir wahrscheinlich anders, so ein Tango-Rhythmus in der Popmusik, das fände ich wahrscheinlich scheiße. Aber hier ist es, ne, es ist auch, es steckt so viel drin, es ist so, es geht aber auch so in diesem Soundbild auf oder so, dass es irgendwie auch total cool ist zu hören. So, ich.
Mhm.
Keine Ahnung, aber das ist irgendwie coole deutsche oder nein, nicht mal deutschsprachige Musik irgendwie.
Deutschsprachig,
das,
genau,
natürlich. Ja, nee, das, ich wollte sagen, wir dürfen, ich finde, wir sollten uns da nicht zu sehr den Ruhm der Österreicher einheimsen. So. Ich finde, auch heute gibt es noch sehr viel, also sehr viel kreative deutschsprachige Musik aus Österreich. So, das wollte ich sagen.
Genau.
It's all over now, Baby Blue. Bob Dylan, natürlich.
Das ist der Rausschmeißer.
Das ist der Rausschmeißer.
Das ist Macho Macho.
Genau, das ist ja auch wieder, ne? Er singt ja auch wieder It's all over, Baby Blue. Und dann kommt einfach dieses Was vorbei ist, ist vorbei. Baby Blue. Also, wie geil kann man sein so?
Ich glaube, danach war nur noch Harald Junke mit It's My Way.
Geil.
In dieser einen Liga.
Also ja, ich weiß nicht. Das ist von den Alben, die ich jetzt hier habe, wahrscheinlich das, was einfach am meisten Spaß macht. Das klingt jetzt auch so, man lacht jetzt hier so, es ist ja irgendwie auch so ernst eigentlich, aber man lacht irgendwie über diese alles überstrahlende Coolness wahrscheinlich irgendwie so, wie man,
ja, das ist
wie man es, einfach so raushauen kann.
Natürlich. Und das war halt wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich meine, Falco, ja, der konnte das einfach. Und der hat das natürlich auch wirklich auf die Spitze getrieben. Wenn ich sowas versuchen würde, ja, meine Güte.
Ja, Hammer. Du hast ja auch nicht Rob und Ferdi dabei, ne?
Nein.
Nein, was ist ja eigentlich genau der Punkt? Wenn man in den 80ern war es natürlich schon so, dass ein Produzentenwechsel schon die komplette musikalische Ausrichtung eines Künstlers ändern konnte. Da wird es bestimmt genug Beispiele geben. Aber hier ist es ja wirklich, ja, wir lassen sie das produzieren. Die haben ihre Trademarks, die haben ihre Herangehensweise. Aber Falco hat natürlich auch seine Trademarks und seine Herangehensweise. Die sagen ja nicht zu dem, so, und jetzt wechsel mal vom Wienerischen ins Englische oder so. Das ist ja immer noch seine Art, die er dann über dieser zur damaligen Zeit sehr beliebten, erfolgreichen Produktionsweise einfach entfaltet hat. So, ne?
Ja, genau. Ja, aber das ist natürlich auch nochmal so eine eigene Folge, wahrscheinlich Produzenten in den 80er Jahren. Welchen Einfluss auf den Sound hatten die? Warum sind Produzentenwechsel bei... Warum haben die bewirkt, dass Alben von Bands dann so komplett unterschiedlich geklungen haben? Also welchen Einfluss haben Produzenten auf den Sound gehabt? Das sollten wir auf jeden Fall auch beleuchten. Ja, was hören wir uns an, Alex?
Ja, was meinst du? Wir haben jetzt viel Fokus hier auf Vienna Calling gelegt. Was meinst du? Hast du eine Idee?
Vienna Calling, klar.
Wollen wir das nehmen?
Ist doch gut, ja,
ist sicher. Ist gut, ne? Auch eine Single, ja,
das ist richtig, die dritte gut,
Single, ja. Perfekt. Dann Vienna Calling.
In der Spotify-Playlist. Das war Vienna Calling von Falco. Und wir kommen jetzt mit 7-Meilen-Stiefeln oder 5-Meilen-Stiefeln, weil es nur eine Top 5. Wir kommen jetzt, Alex, zu deiner Top 1 der Alben der 80er Jahre. Es ist deine persönliche Top 1. Welches Album ist denn deiner Meinung nach das wichtigste Album der 80er? Oder das
Nein,
beste,
das...
Oder?
Oh, Himmel. Das wichtigste Album. Da muss ich ja jetzt doch wieder Modern Talking ausgraben. Nein, es ist keinesfalls das wichtigste
das
Album
der 80er. Das freut nicht nur Dieter Bohlen,
es ist
sondern auch Thomas Anders.
Richtig. Es ist mein liebstes Album der 80er. Und wie gesagt, hier wäre jetzt eigentlich auch das Problem aufgetaucht, dass ich eigentlich mehr als ein Album pro Band hätte nehmen müssen, denn es ist auch meine, mit Abstand meine Lieblingsband der 80er.
Wer ist es?
Es ist Talk Talk mit dem Album The Color of Spring.
Aha, The Color of Spring, das war das zweite Album. Von das dritte Album.
Es ist das dritte Album, genau.
Okay.
Es gab Anlauf Nummer 1, das ist The Party's Over.
The Party's Over.
Unter anderem mit dem Song Talk Talk. Kennst du den?
Talk
ja. Talk. Ja. Dann kam der richtig große Synth-Pop-Hit
It's My Life.
Album, It's My Life, mit It's My Life und mit...
Du kennst It's My Life natürlich noch von Dr. Alban vielleicht, 90er Jahre, aber...
Dr. und Talk Bon Jovi.
Und Bon Jovi. Bon Jovi, natürlich.
Meine Coverband, die ich neben diesem Podcast betreibe, die versuche ich auch schon länger zu überzeugen, dass wir aus diesen drei It's My Lives mal eine Medley spielen sollen. Aber wie so oft bin ich mit meinen guten Ideen alleine.
The Color of Spring, das dritte Album von 1986.
Richtig, genau. Ja, wie gesagt, der Vorgänger It's My Life, das wäre meine andere Wahl gewesen, der hatte noch It's My Life und Such a Shame drauf, das ist auch zwei Wahnsinnslieder sind und überzeugt auch sonst mehr, aber ich finde Color of Spring überzeugt mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf ganzer Linie, auch wenn ich zum Beispiel sage, Such a Shame ist vielleicht noch ein besserer Song, aber der...
Du hast gerade eben gesagt, dass Falco natürlich ein Party-Album ist, dass man da gute Laune hat. Bei Talk Talk ist das eher nicht der Fall.
Das ist ja nicht der Fall. Das liegt für mich vor allem am... Ja, es geht natürlich immer vieles über den Gesang, aber Mark Hollis, der ja leider vor einigen Jahren dann verstorben ist, fand ich einen absolut begnadeten Sänger, auch wirklich mit einer Ausnahmestimme, der aber auch sehr viel... exzentrisch gar nicht... Ja, wahrscheinlich doch sehr viel Leid in die Stimme gelegt hat, ohne dass das jetzt so Depri-Musik war. Aber ich finde auch ein Such a Shame, It's My Life lebt so ein bisschen von dem. Ja, so ein bisschen Geheule ist halt wahrscheinlich mit drin, oder? Ich weiß nicht, wenn. Oder
so die, kann man es ausdrücken.
Gedrungene, ja. Dieses Gedrungene. Ja. Ich sehe ihn immer vor mir in Videos so, wie er so beim Singen die Zähne aufeinander beißt und das so rauspresst irgendwie so. Mhm. Ja, also für mich auch auf jeden Fall der Sänger der 80er eigentlich. Und er hat dann im Grunde nach Album Nummer 2, wie gesagt, nach It's My Life mit den entsprechenden Dancefloor-Hits gesagt, dass er Synthesizer verachten würde.
Oho.
Und ja, genau. Man muss dazu sagen, nach dem ersten Album, nach Party's Over, wo auch das Lied Talk Talk drauf ist, ist der eigentliche Keyboarder Simon Brenner ausgestiegen und danach hat die Band nie wieder einen Keyboarder bekommen, sondern stand dann bis zum Ende oder bis fast zum Ende aus ihm und einem Bassisten und einem Schlagzeuger, Paul Webb und Lee Harris. Und die Rolle des Keyboarders hat der Produzent eingenommen, richtig. Tim Freeze Green.
Freezy Green.
Freezy, richtig. Jawohl.
Freezy.
Sagen wir mal so.
Green.
Ja. Eingenommen. So, die Sache ist, er war halt Produzent und nicht fester Keyboarder und hat natürlich auch einfach noch ganz andere Sachen, ganz andere Musiker, ganz andere Soundbilder mit reingebracht. Und ich finde, das hört man, um jetzt wieder zum Thema zu kommen, halt ganz enorm auf Color of Spring. Das ist, ich habe es bei mir bei iTunes, glaube ich, unter Pop Art Rock irgendwie einsortiert. Weil, ja, es ist schon, der künstlerische Anspruch ist vermutlich etwas höher irgendwie so. Schon alleine, weil einfach nicht mehr alle Lieder einheitlich auf dem gleichen Instrument so basieren, würde ich mal behaupten.
Ja. Welches ist denn das bekannteste Lied?
Ich würde jetzt mal sagen...
Life's What You Make It.
Richtig, genau. Ebenfalls sehr bekannt ist Living in Another World vielleicht noch.
Ja.
Aber Life's What You Make It...
Ja, fängt an mit Akkorden auf dem Bass und natürlich auf dem Piano.
Ne? Genau. Genau, also ich finde...
So tiefen Akkorde da, so dong, 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 dong.
Ganz genau, also ich finde wirklich diesen sehr punchigen Bass eigentlich auch ein großes Merkmal, einfach der klingt halt für mich halt fast schon wie programmiert, aber es klang live auch so, er ist es nicht, das ist einfach... Paul Webb, es ist Paul Webb, bitte sag mir nichts
Paul
Falsches.
Webb, ja.
Paul Webb ist auch wirklich einfach ein fantastischer und sehr, 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 sehr tighter Bassist einfach auch gewesen. Genau, gleichzeitig haben wir aber auch, Mark Hollis selber hat halt noch unheimlich viele Tasteninstrumente gespielt, ne? Also Orgel, Vibraphon und so weiter. Gleichzeitig hat man aber auch im zweiten Song, I Don't Believe in You, kommt plötzlich dann auch ein E-Gitarren-Solo raus, was, ich weiß nicht, im Studio, zumindest live auch wirklich von einem ziemlichen Heavy-Metal-Gitarristen mit Fukuhila und allem, was dazugehört, auch gespielt wurde und so. Das ist wirklich, man sieht das ganz deutlich auch, es gibt dieses wunderbares Video live at Montreux.
Ja.
Ich war schon da, ich muss das ja wissen. Genau. Beim Montreux Jazz Festival, wirklich in der Hochphase der Band, quasi zu dieser Zeit. Und es ist irgendwie so, ich merke das so, wenn die Bühne quasi so ein riesiger Spielplatz ist, so irgendwie zwei Keyboarder, so ein total abgedrehter Percussionist, der noch, und es passiert irgendwie so viel auf einmal. Und trotzdem ist es überhaupt nicht so überladen. Wahrscheinlich sogar, ja, weil irgendwie die elektronischen Elemente so sehr fehlen. Der Sound ist irgendwie sehr aufgeräumt. Es lässt sich alles sehr angenehm viel Platz auch. Also wie gesagt, gerade die Percussions, die verschiedenen Tasteninstrumente. Und es ist irgendwie auch ein sehr luftiges Album, was für mich gar nicht so krass, wie gesagt, jetzt irgendwie so mit diesem Verhalten Snare-Schlägen oder so gar nicht so typisch wie 80er-Pop klingt, sondern...
Ja,
also zeitlos. Das ist für mich wirklich auch vom Sound her ein absolut zeitloses Album.
Ja, also wie du ja gerade eben gesagt hast, nicht, dass Mark Hollis Synthesizer, wie er gesagt hat, verachtet, die finden sich da halt nicht mehr so. Ja, wenn man sich natürlich hier, wenn man mal in die Wikipedia guckt und sich dann die Musiker, Gastmusiker anguckt, dann sieht man da so eine ganze Latte irgendwie mit Harmonika, mit Bass, Gitarre, Percussion noch, Saxophon, Orgel hat Steve Winwood eingespielt bei drei Songs und es gab dann noch einen Chor beim ersten Song, glaube ich, bei Happiness Is Easy, ein Kinderchor.
Genau, ich muss sagen, ich bin gegen Kinderchöre in der Musik relativ allergisch eigentlich. Ich finde, das kann...
Wie findest du das hier bei dem Song?
Gut, das spricht auch wieder für das Album, weil es gibt oft, aber es ist auch anders. Ich finde, oft ist es auch in der heutigen Pop-Rock-Musik so, dass dieser Kinderchor dann irgendwie so im letzten Refrain nochmal den Refrain doppelt oder so und man das nochmal so ein bisschen künstlich anheben will. Und hier ist das halt gar nicht so. Hier ist das mehr so, erinnert mich auch so dann mehr so an so Songwriter wie jetzt irgendwie Leonard Cohen oder so, wo dann im Hintergrund quasi die Background-Sänger oder hier eben der Kinderchor eigentlich so die richtigen Melodiebögen singen und der Sänger darüber so ein bisschen sich ausdrückt, sage ich mal. Und das ist ja jetzt auch, was ich hier meine mit, wenn ich Hollis vor mir sehe wie er das so hervorpresst irgendwie so. Und eigentlich war Talk Talk halt überhaupt keine Band mit irgendwie jetzt mit vielen Gesangsschichten oder mit großen Background-Chören oder so. Ja. Aber ich glaube, genau hier hat man das, keine Ahnung, genau hier funktioniert das. Und überhaupt schon, dass es irgendwie ein Album gibt, wo ich einen Kinderchor drauf mag, spricht auch schon wieder sehr
hier, dass das hier
irgendwie gemacht ist. Ja. Genau.
Andere Frage, beziehungsweise schließe ich ja an, wie ging es dann mit Talk Talk weiter?
Ja, ganz. Mark Hollis hatte noch viel weniger Lust auf alles, auf das Dasein als Popstar oder Rockstar oder irgendwas, würde ich behaupten. Und der siebte Song auf Cut Off Spring, Chameleon Day, gibt da schon ganz klar die Richtung vor, muss man tatsächlich sagen. Denn das ist dann sehr, sehr spärlich. Ich will jetzt nicht lügen. Ich meine, auf dem Song ist auch überhaupt kein Schlagzeug drauf. Und da kommt, das geht so ein bisschen in so eine Art Kammermusik irgendwie fast schon über. Sprich, diese ganzen Instrumente sind eigentlich schon noch da, aber lassen sich nicht einfach nur Raum, sondern die treten einfach auch nur noch ganz, ganz wenig zutage. Und das hat man dann vor allem nochmal zwei Jahre später beim... Ich will, falls nicht noch besseren Album oder mindestens genauso guten Album Spirit of Eden gemerkt, wo ich mich jetzt auch nicht getraut hätte, das hierfür als Platz 1 zu nominieren, weil es vermutlich einen ganz anderen Geist als den der 80er nochmal widerspiegelt. Das Album wird halt und heute
es ist
gerne.
Es ist natürlich komplett unkommerziell gewesen. Also es war weniger erfolgreich, genau, du sagst ein kommerzieller Flop. Die Plattenfirma vielleicht auch, man weiß es nicht. Und insofern sagst du halt, Color of Spring ist doch noch besser geeignet hier für deine Top 5 der 80er Jahre.
Total, also allein schon drum, weil wir davon jetzt gleich einen Song in die Playlist packen können. Bei Spirit of Eden
saß
die Plattenfirma da und gesagt, wo ist denn da die Single? Was ist denn das jetzt? Also, ne, das war wirklich sehr, sehr, sehr spärlich, sehr, sehr jazzig, sehr sehr, sehr viel, sehr viel, genau, sehr viel, sehr reduziert, sehr auf Improvisation basiert auch einfach. Das ist dann eben auch der Grund, warum Hollis gesagt hat, ja, das ist so ein eigenes Dokument quasi, damit können wir nicht live auftreten. Das basiert so auf Improvisation. Mhm. Wir können das gar nicht, auch mit der Menge an Instrumenten, wir können das so überhaupt nicht live aufführen. Und damit war dann halt auch die Live-Geschichte von Talk Talk endgültig vorbei.
Und, sind Talk Talk denn, sind sie denn noch aufgetreten später oder war das dann wirklich vorbei?
Das war vorbei. Also dieses, wie gesagt, das absolut großartige Live at Montreux, das ich jedem empfehlen kann, ist einer der letzten Auftritte irgendwie. Also nach quasi der Tour zu Color of Spring war einfach Feierabend, weil er meinte, das ist halt nicht möglich. Und auch später dann, es gab dann noch ein Album Anfang der 90er und spätestens dann hat er halt auch gesagt, ich kann nicht gleichzeitig Familienvater und Rockstar sein oder sonst irgendwas. Und ja, hat sich dann einfach zur Ruhe gesetzt und galt wirklich als komplett verschollen. Bis eben vor, ich glaube, es sind schon zwei Jahre.
Seit 19? Zwei, drei.
Ich gucke mal. Ich habe den Nachruf geschrieben für laut.de. Schaut mal
vorbei. Vor drei Jahren war es, ja.
Ja, doch, vor drei Jahren. Ja. Nee, vor zwei Jahren.
Oder zweieinhalb Jahren, glaube ich.
Nee, nicht mal. 25. Februar 2019 waren es.
Okay.
Genau. Okay. Ja, bis er dann halt wirklich gestorben ist und man zu dem Zeitpunkt halt wirklich viele, viele Jahre nichts von ihm gehört hatte. Und man könnte jetzt behaupten, gerade Sachen wie Spirit of Eden wurden halt in den letzten Jahren noch, glaube ich, immer weiter wiederentdeckt und wurde dann auch anerkannt, was für einen Einfluss das zum Beispiel für Post-Rock-Musik und anderes schon war. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade zu diesem Mythos, gerade zu dieser Musik, das viel zum Mythos beigetragen hat auch, dass das seine Abwesenheit in der Öffentlichkeit einfach. Ich finde es auch so ein super Album, aber wie gesagt, hier wirklich noch in der absoluten Hochphase, auch in der kommerziellen Hochphase, Color of Spring, ein Wahnsinnsalbum, dem man sein Alter nicht anhört.
Ja, was hören wir uns denn jetzt gemeinsam an? Wir packen einen Song in die Spotify-Playlist. Welcher ist das? Was würdest du sagen?
Das wollte ich gerade auch sagen. Warum? Nein, ich mag den sehr. Das ist ein sehr... Ich glaube, da ist auch Mundharmonika drin. Ne? Das lebt auch sehr vom Wechselspiel von E-Gitarre und Mundharmonika. Ich rede jetzt Quatsch. Da ist keine Mundharmonika drin, oder? Findet's mal raus. Das hat ein tolles Gitarren-Solo. Das stimmt auf jeden Fall. Doch, hier, Harp, Track 2. Es stimmt. Ach, Harp. Harp ist aber Harfe. Okay, es wird nicht besser, was ich hier rede. Lass mal nochmal reinhören in I Don't Believe in You in der Playlist. Bis gleich.
Talk, talk.
I Don't Believe in You von Talk Talk. Wer die Fortsetzung hören will, auf dem nächsten Album gibt es dann den positiveren Song I Believe in You. Wirklich, kein Witz.
Sehr schön.
Eckart, sag mal, hast du dir das Album jetzt vor der Sendung auch nochmal komplett angehört?
Oder? Darf ich das jetzt verraten? Ja, ich habe mir das Album komplett angehört, ja. Und natürlich die Singles, die es ja gab tatsächlich. Life's What You Make It, das lief natürlich nonstop. Das war ein Riesenhit. Und Living in Another World und Give It Up, da, ja gut, ich meine, es war schon sehr, Give It Up, es hört sich natürlich auch schon sehr negativ an.
Irgendwie. Give It Up war eine Single, das sehe ich ja jetzt erst.
Oder? Give It Up.
Nee, stimmt, ja, das stimmt doch. Wirklich, ja, aber es war mir gar nicht klar gewesen.
Und I Don't Believe in You, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ein großer Hit war. Aber,
nee, das waren schon die beiden, ganz klar.
Ja, ja.
Dann sag mal, das ist ja mein Nummer 1 Album. Also, wie fandest du es auch wirklich? Also, mich interessiert wirklich in Hinsicht auf Abwechslungsreichtum auch so.
Ja, ich finde es sehr interessant. Also, ich meine, wir hatten jetzt, wenn wir die Farben nehmen, wir hatten Gelb und Rot dabei, ne? Computerwelt und Falco 3. Wir hatten deutschsprachige und österreichsprachige Sachen dabei, natürlich mit Falco und Kraftwerk, und wir hatten eine deutsche Band dabei, die Englisch singt. Alpha, was hatten wir noch? Wir hatten Anfang der 80er, ja, Computerwelt, Kraftwerk, wir hatten Ende der 80er Pretty Hate Machine von Nine Inch Nails, Und wir hatten jetzt Talk Talk mit dem vielleicht nicht kommerziell erfolgreichsten Album, aber wie du sagst, halt mit dem
Ist es
besten Album.
nicht? Ist es nicht
Ich
kommerziell
glaube,
erfolgreich?
It's My Life war noch ein Ticken erfolgreicher.
Ich bin es nämlich eigentlich musikhistorisch so gewohnt, dass das kommerziell erfolgreichste Album eigentlich immer das Album nach dem großen Hit, nach dem großen Durchbruchalbum ist, weil sich das dann alle kaufen. Also
Ja.
so bin ich jetzt ein bisschen gewohnt, dass die Leute quasi sagen so, aha, okay, It's My Life, das kennt man jetzt, das hört man jetzt, das macht man jetzt und dann, ach, die bringen jetzt ein neues, das bestelle ich mir vor.
Wobei ich sehe jetzt hier gerade in der englischen Wikipedia, The Color of Spring became the band's highest selling non-compilation Studio Album.
Habe ich's
Dazu muss
gesagt?
man dann natürlich sagen, dass es von Talk Talk später noch eine Compilation gab, die war auch super erfolgreich.
Das ist die Natural History, ne? Ja.
Ja. Mit dem Cover auch, also ne, dem Cover Artwork, was halt sehr, sehr, ja,
Oh
eigentlich auch
ja.
schon die 80er mit definiert hat, das kann man schon sagen.
Wenn wir hier mal eine Folge über Cover Artworks oder so machen, dann klar, also dann werden wir ganz bestimmt dann mal auf Talk Talk kommen, die wirklich
Ja.
da auch ein sehr, sehr tolles, zusammenhängendes Werk einfach haben, was das angeht.
Ja, spannende Sachen. Spannende 5 Alben auf jeden Fall. Wie ist es in der nächsten Folge? Alex, sagst du es mir?
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es kommen deine 5 liebsten Alben der 80er. Nicht die du für am wichtigsten hältst, sondern die du am
Meine
besten
liebsten
findest.
Alben.
Deine
Ja, na
liebsten,
klar.
ganz, ganz subjektiv. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob es. Ich hab ein paar Ideen, was es sein könnte. Ich habe.
Du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen
Eben.
und
Ich bin gespannt, ob es Überschneidungen gibt. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob du Sachen
ja.
aufnimmst, die ich überlegt hatte aufzunehmen.
Also eine Sache kann ich auf jeden Fall schon spoilern. Es wird wie bei dir natürlich von einer Band nur ein Album geben. Das heißt, es sind 5 Alben, 5 verschiedene Bands. Soweit kann ich schon mal das verraten.
Und
Und
wie viele verschiedene Sprachen werden wir haben?
oh, da
Ich
müsste
hatte
ich
ja
mal
jetzt
gucken.
zwei.
Ich glaube 2 auch.
Auch zwei? Okay.
Ja. Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Lasst dich überraschen. Lasst auch euch überraschen.
Und natürlich interessieren uns auch eure 5 liebsten Alben der 80er. Die könnt ihr uns auch gerne einmal schreiben. Und zwar beispielsweise auf Instagram, wo ihr uns auch unter Boys of Summer bzw. Boys of Summer Podcast findet. Selbiges bei Facebook. Und natürlich sind wir auch noch bei Patreon.
Und zwar unter dem Stichwort Boys of Summer Podcast. Dort könnt ihr uns unterstützen und unsere Arbeit und damit weitere Folgen ermöglichen. Vielen Dank schon mal.
Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir freuen uns schon mal auf deine 5 Alben, Eckart.
Ja, ich freue mich auch sehr, auf jeden Fall. Dann bis zur nächsten Folge im Boys of Summer Podcast.